Danke vielmals für das Gebet. Ich weiss nicht, was ihr macht mit den Informationen, die im Moment auf uns reinprasseln. Ich habe gestern Abend zumal das Gefühl, jetzt muss ich wieder mal die Nachrichten lesen. Da habe ich gelesen von Heuschreckenschwärmen, so gross wie der Kanton St. Gallen, die Ostafrika leer fressen. Ich habe gelesen von einer Lungenkrankheit, wo man nicht weiss, wie sie sich ausbreitet. So liest man im Moment ganz viel. Sachen, die uns vielleicht Angst machen. Sachen, die wir nicht wissen, was sollen wir mit dem machen. Wir lesen von Konflikt, wir lesen von Krieg. Wir sehen vielleicht auch Bilder. Und vielleicht löst es bei dir auch aus, dass du sagst, was soll das? Wieso das? Wieso rebelt es so auf uns hinein? Wieso hat man das Gefühl, die Welt geht gerade langsam unter Kontrolle? Außer Kontrolle. Wer hat das noch unter Kontrolle? Ich möchte mit euch heute einen Text aus Matthäus 3 anschauen, wo es auch eine erfüllte Prophetie drin hat. Auch eine Prophetie, die ich glaube, die ist nicht nur erfüllt, sondern die hat dann noch eine weitere Bedeutung. In diesem Text hat es Prophetien, die, glaube ich, genau in die Situation, in der wir jetzt sind, können hineinreden. Matthäus 3, ich will zum Anfang die ersten 3 Vers lesen. In jenen Tagen aber trat Johannes der Täufer auf und verkündete in der judäischen Wüste: Kehrt um, denn nahe gekommen ist das Himmelreich. Er ist es, von dem durch den Propheten Jesaja gesagt ist: Stimme eines Rufers in der Wüste. Bereitet den Weg des Herrn, macht gerade seine Straßen. Die Prophetie hat auf den Johannes zugetroffen. Dass er gekommen ist, zum Vorbereiten, zum die Straßen gerade machen, zum zur Umkehr aufrufen, zur Umkehr zu Jesus, zur Umkehr zu Gott. Dass dort, wo wir auf krummen Wegen gehen in unserem Leben, dass wir dort umkehren, und auf seinen geraden Weg gehen. Was heisst das für uns jetzt? Jesus ist schon jetzt gekommen. Johannes hat vorbereitet auf Jesus hin. Wenn wir die Prophetie nachlesen, die erfüllte Prophetie im Jesaja, wo es steht, wo sie auch steht, Jesaja 40, 3 bis 5, und nachher weiterlesen, dann heisst es folgendes: Eine Stimme ruft in der Wüste, bahnt den Weg des Herrn. Ebnet in der Steppe eine Straße für unseren Gott. Jedes Tal soll erhöht und jeder Berg und Hügel erniedrigt werden. Und das Unebene soll zur Ebene werden und das Hügelige zur Talebene. Und die Herrlichkeit des Herrn wird sich offenbaren und alles Fleisch miteinander wird es sehen, denn der Mund des Herrn hat geredet. Mir ist aufgefallen, wenn ich die ganze Prophetie lese im Jesaja, dass es da heisst, alle werden es sehen. Alle miteinander. Ist das schon in Erfüllung gekommen? Haben alle miteinander schon Jesus gesehen? Nein, das ist noch nicht passiert. Aber das wird passieren. Darum glaube ich, gilt die Botschaft von Johannes der Täufer auch für uns. Kehrt um. Denn das Himmelreich ist nachgekommen. Die Sachen, die ich gesagt habe, mit der Seuche, mit dem Klima. All die Sachen, die uns zu Recht Angst machen können. Die Glaube sind dazu da, dass wir merken, das Himmelreich ist nachgekommen. Jesus kommt schon gleich. Und was heisst das jetzt für uns? Was heisst das für uns jetzt, wo wir weit nach dem Johannes der Täufer leben? Was heisst das? Im 2. Petrus 3, Vers 9 heisst es: Der Herr verzögert nicht die Verheißung, und das ist Verheißung gemeint, dass Jesus wiederkommt und wird aufräumen und die alte Erde wird vergehen und eine neue entstehen. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er ist langmütig euch gegenüber, da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Buße und Umkehr kommen. Also, es heißt, Gott wartet noch mit Jesus wieder auf die Erde schicken, mit dem Gericht, damit alle zur Buße kommen. Gott wünscht sich, dass alle umkehren, dass alle ihre krummen Wege gerade machen. Vielleicht sagst du jetzt auch, was hat das mit mir zu tun? Wo habe ich in meinem Leben krumme Wege? Ich habe doch mein Leben schon lange Jesus gegeben. Mein Leben ist doch schon platt gewalzt. Parat für ihn. Er kann einfach kommen. Als ich mich mit dem so auseinandergesetzt habe, mit dieser Umkehr und dieser Buße, die auch der Peter angesprochen hat, da ist mir in den Sinn gekommen, dass in der Offenbarung Brief gibt an Gemeinden. An Gemeinden, die schon an Jesus glauben. Und dort heisst es, aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Denke nur daran, wovon du gefallen bist. Und tue Buße und tue die ersten Werke. Wenn aber nicht, so komme ich zu dir und werde deine Leuchter von seiner Stelle wegrücken, wenn du nicht Buße tust. Vielleicht hast du selber das Gefühl, mein Leben ist glatt, platt. Parat für Jesus. Aber die Frage ist, sieht das Jesus auch so? Da redet Jesus zu der Gemeinde und sagt zu einer Gemeinde, du hast die erste Liebe verlassen. Vielleicht ist auch das, was hügelig ist in deinem Leben. Vielleicht ist auch das dein Punkt. Dass du nicht von ganzem Herzen Jesus liebst. Dass du vielleicht mal in dein Leben aufgenommen hast und gemerkt hast, ich brauche ihn. Aber jetzt die erste Liebe, das Brennen für Jesus, das ganz ihm hingegeben sein. Dass das nicht mehr da ist. Und darum Hügel sind in deinem Leben. Mir fällt oft auf, dass wir mit uns selber schnell finden, ja, das sieht ja flach aus, ist alles wunderbar. Ich bin parat für Jesus. Aber die Frage ist nicht, ob ich das Gefühl habe, sondern wie Jesus das sieht. Und sogar der Paulus sagt, ich habe das und das Gefühl von mir, ich glaube, es ist alles gut, aber schlussendlich beurteilt mich Gott, nicht ich beurteile mich. Und darum ist es so wichtig, dass wir heute vor Gott kommen und sagen, mach mich parat, hilf mir zu umkehren, wo ich wieder auf eigenen Weg gehe. Wo ich nicht mit Jesus gehe. Wo ich mein eigenes Ding durchziehe. Wo ich etwas, das eigentlich hügelig ist in meinem Leben, platt rede. Aber es ist nicht platt. In den Augen von Jesus ist es nicht flach. Wir werden heute von der Gesellschaft aufgefordert, dass wir Sachen, die Berge zwischen Gott und den Menschen und unserer Gesellschaft und Gott stehen, dass wir die Sachen nicht mehr ansprechen, sondern sagen, sie sind platt. Es ist alles okay vor Gott. Es ist alles gut. Aber es ist nicht so. Die Frage ist nicht, wie es die Leute gerne hätten, dass es wäre. Oder wie du es gerne hättest, dass es wäre, dass Gott dich beurteilt. Sondern wie Gott dich wirklich sieht. Wie Gott dich beurteilt. Und schön ist, dass du dich jetzt nicht musst anklagen oder das verstecken, was in deinem Leben noch nicht platt ist, sondern dass der Aufruf da auch für dich gilt. Kehr um. Du darfst umkehren. Du darfst dort, wo du wieder auf deinen eigenen Weg gehst. Oder wenn du noch nie mit Jesus gegangen bist, wo du einfach ohne Jesus gehst. Du darfst umkehren. Weil das Himmelreich ist nachgekommen. Es ist wichtig. Es ist wichtig, dass wir noch umkehren. Jesus wird wiederkommen. Und Gott wartet nur noch. Gott lässt nur noch all das Leid noch zu und sagt noch nicht Stopp. Und kommt noch nicht mit seiner Gerechtigkeit, weil er noch Gelegenheit geben zur Umkehr. Weil er noch Gelegenheit gibt, dass wir umkehren können, aber auch die Leute um uns herum. Der Vers, den ich vorhin gelesen habe, im 2. Petrus, den will ich euch nochmal lesen, weil ein Wort ist mir dort ganz fest aufgefallen. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er ist langmütig euch gegenüber, da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern alle zur Buße kommen. Oft haben wir das Gefühl, ja, ja, die rundherum, die brauchen noch Zeit, die müssen noch umkehren. Aber die Geduld gilt auch uns, dass wir noch umkehren, wo Gott unser Leben nicht so platt beurteilt, wie wir es machen. wo nicht alles okay ist, wie wir manchmal das Gefühl haben. Weil wir es so schön büscheln, dass es nach außen gut aussieht. Kehr dort um, wo du bis jetzt nur krampfhaft dein Leben dekoriert hast. Wo du nur krampfhaft alles so büschelt hast, dass es gut aussieht. Kehr dort um und sag: Jesus, ich brauche dich. Ich schaffe das nicht allein. Es sieht zwar niemand aussen dran, es sieht super aus, aber in mir rein ist es hügelig wie verrückt. Ich bin eigentlich nicht parat. Bring das zu Jesus und kehr um und sag: Jesus, ich brauche dich. Ich brauche wirklich Veränderung von dir. Und dann, und das hat mich auch richtig berührt, als ich das gelesen habe. Dann passiert Folgendes beim Johannes. Und ich glaube, das kann auch bei uns passieren. Er aber, Johannes, trug ein Gewand aus Kamelhaaren und einen ledernen Gürtel um seine Hüften. Seine Nahrung waren Heuschrecken und wilder Honig. Da zog Jerusalem ganz Judäa und das ganze Land am Jordan hinaus zu ihm. Und sie ließen sich von ihm im Jordan taufen und bekannten ihre Sünden. Vielleicht bist du über die Kamelhaare gestolpert. Jetzt im Text. Auch das ist eine erfüllte Prophetie. Die Johannes ist angekündigt als der Elia, der wiederkommt. Wenn du nachliest im Alten Testament, heisst es vom Elia, dass er auch so haarige Gewänder hat. Wie die Johannes. Das war sozusagen der Wiedererkennungseffekt gewesen. Auch das ist eine erfüllte Prophetie. Der Johannes ist der Elia. Vielleicht wirkst du manchmal, wenn du von Jesus erzählst, auch so wie der Elia. Ein bisschen schräg. Ein bisschen haarig. Vielleicht haben die Leute auch das Gefühl, hey, du bist völlig aus der Zeit gefallen. Was trägst du für Klamotten? Was, du glaubst noch an den Jesus? Du bist völlig aus der Zeit gefallen. Das passt überhaupt nicht. Aber hey, lass uns auf Jesus schauen. Lass uns unseren Auftrag tun. Ob die Leute finden, es passt überhaupt nicht. Oder es passt. Und wo ist er an? Er ist in die Wüste. Ich habe gedacht, das ist auch noch speziell. Hat einer eine wichtige Botschaft und Gott schickt nicht die Wüste. Geh dort hin, wo Gott dich hinschickt mit dieser Botschaft. Und sag sie. Und wenn es die Wüste ist, wenn es irgendwo ein Ort ist, wo du denkst, hoi, 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 das ist jetzt also wirklich dort, wo Füchse und Hasen einander oder Tierchen und Steinböcke einander gute Nacht sagen. Wirklich weit, weit weg. Geh dort hin, wo Gott dich schickt. Und wenn du denkst, ah, was? Jetzt habe ich gemeint, ich müsste da Umkehr verkündigen vor der Höhen und Mächtigen und jetzt schicke mich Gott zu so etwas Unbedeutendem. Gang in die Wüste, gang dort hin. Verkündige Umkehr. Und vielleicht kehrt die Person noch nicht um. Aber du hast trotzdem den Auftrag, den tun. Den tun. Ich glaube, wir müssen die Zeit, die wir noch haben, nutzen. Es heisst, Gott gibt noch Gelegenheit zur Umkehr. Einerseits müssen wir umkehren. Er gibt uns Gelegenheit, aber er gibt uns auch Gelegenheit zur Umkehr zu rufen. Und die Sicht hat das ganz Judäa, wie es da heisst, ganz Graubünden, das ganze Safiental. Alle kommen und sagen, wir brauchen Hilfe. Die Welt geht nächstens unter, es wird immer schlimmer. Es schneit fast nicht mehr. Es wird immer schlimmer. Die Welt geht unter. Wir merken es, wir spüren es. Wir müssen umkehren. Wir haben Hoffnung. Wir warten auf einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und wir wissen, dass wenn die Welt untergehen wird, dass Jesus wiederkommen wird. Aber die Hoffnung ist nur da, wenn wir umgekehrt sind. Wenn wir parat sind, wenn unsere Leben parat sind und das Leben von denen rundherum. Und darum glaube ich, ist es wichtig, dass wir ins Niemandsland gehen. An die unbedeutenden Orte. Und wenn wir dort anfangen, wenn wir im Kleinen anfangen, in unserem Umfeld, dann kann Gott tun, dass ganz Graubünden kommt, ganz Chur. Das sind sie gekommen. Ganz. Ich dachte, hä? Matthäus, hast du dich verschrieben? Ganz. Ich glaube, dass Gott das kann tun. Übrigens heisst es auch da, im 2. Petrusbrief heisst es, da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Buße kommen. Haben wir noch den Power, dass wir finden, wir wollen alle erreichen? Oder sind wir damit zufrieden, dass wir so knapp gerettet sind und denken, ja, Hauptsache ich schaff's? Oder haben wir noch die Hoffnung, dass alle, wirklich alle, gehen wir so dran an? Oder gehen wir dran an, es kommt ja eh keiner, es lässt sowieso niemand. Dann gehen wir ganz anders dran an, als wenn wir sagen, hey, es geht um alle. Es geht um jeden. Jede Begegnung zählt, die du hast. Jede Begegnung. Jeder, wo du begegnest, heute, morgen, die ganze Woche, wird Gott retten. Wird dir Gelegenheit geben zur Umkehr. Nur weiss er das vielleicht nicht. Es kann sein, dass er keine Ahnung hat. Dass er zwar Angst hat und darum sich an der Greta klammert. Und das Gefühl hat, sie können die Welt noch retten. Aber Jesus kann die Welt retten. Darum zeig ihm den Weg zu Jesus, damit er sich an Jesus klammert. Vielleicht klammert er sich auch an irgendetwas anderem. Oder sie. Zeig ihm, damit noch viele können umkehren. Und wenn es schräg wirkt, tu es für Jesus. Wir wollen den grossen Glauben haben. Wir trauen dir Grosses zu. Traust du Gott noch Grosses zu? Traust du zu, dass dein ganze Dorf, dass die ganze Stadt kann zu Jesus finden, dass er das kann tun? Dass er das vor allem will? Dass er sich das wünscht? Wenn ich daran denke, dass du wieder rumkommst, was löst das bei dir aus? Das haben wir gesungen mit den Kindern. Dann will ich nie mehr von dir weg. Ja, hoffentlich nicht. Vielleicht auch zu dir zurück. Will ich schon innerlich von dir weglaufen, will ich zu dir zurück. Weil jetzt kommt ein Text, wo ich glaube, die nächsten Vers, die gilt vielleicht mehr für uns, als wir manchmal meinen. Als er aber viele Pharisäer und Sadduzäer zur Taufe kommen sah, sagte er zu ihnen, Schlangenbrut, wer machte euch glauben, dass ihr den kommenden Zorn entgehen werdet? Bringt also Frucht, die der Umkehr entspricht. Und meint nicht, ihr könntet sagen, wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, Gott kann dem Abraham aus diesen Steinen Kindern erwecken. Schon ist die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt. Jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird gefällt und ins Feuer geworfen. Ich weiss noch gut, als Kind in der Sonntagsschule, wenn ich immer gefunden habe, ja, der schlimme Pharisäer. Zum Glück bin ich nicht so wie die. Aha, kommt mir doch bekannt vor, oder? Zum Glück bin ich nicht so wie die. Das haben die auch gesagt. Zum Glück bin ich nicht so wie die Sünder. Bei der Predigerweiterbildung, die wir letztens hatten, hat Benjamin Kilchör gesagt, wir dürfen nicht einen Text von vornherein so lesen, dass wir uns nur mit denen identifizieren, die uns passen. Dass wir nicht nur sagen, ja, ich bin so wie der. Weil das sozusagen der ist, der gewinnt. Im Film, wenn wir einen Film schauen, identifizieren wir uns ja oft mit dem, der gewinnt. Mit dem, wo Erfolg hat. Wo es gut rauskommt. Den schnappen wir uns. Und ich weiss noch gut, wenn ich im Kino geguckt bin und über mich selber entsetzt habe, dass ich mich mit dem Falschen identifiziert habe. Weil es am Schluss herausgestellt hat, dass der, den ich das Gefühl hatte, ist der Held, ein korrupter Polizist war. Und ich war so über mich selber entsetzt, dass ich das nicht gesehen habe. Und wir identifizieren uns oft mit dem Falschen. Und ich glaube, wir müssen prüfen, zumindest prüfen, ob das, was Johannes zu den Pharisäern sagt, ein bisschen etwas vielleicht auch mit uns zu tun hat. Weil der Johannes sagt zu den Pharisäern, ihr lasst euch taufen, er tut sie nicht, macht ihnen nicht ein Kompliment und sagt, hey, super. Jetzt macht ihr den Öffentlichkeitsschritt und lasst euch taufen. Jetzt sehen alle, dass auch ihr nötig habt, getauft zu werden. Eigentlich hätte man auch so können reagieren. Und sagen, ja, ihr seid die Elite, super, ihr geht voran und auch ihr, statt dass ich kam, um sich taufen zu lassen. Zur Taufe kommen sie an. Die haben sich ernsthaft taufen lassen. Eigentlich super. Aber er macht ihnen nicht haufenweise Kompliment, sondern er sagt, bringt also Früchte von der Umkehr. Euer Leben soll zeigen, dass eure Umkehr es zurück zu Gott, dass euch das wirklich ernst ist. Euer Leben soll das zeigen. Man soll es sehen, dass ihr wirklich merkt, ihr verlöhnt euch nicht mehr auf euch selber. Er sagt ihnen nämlich, sie verlöhnt sich auf ihre Herkunft. Sie verlöhnt sich darauf, dass sie Abrahams Kind sind, dass sie zum Volk Israel gehören. Im Gleichnis, wo Jesus erzählt vom Lazarus, vom reichen Mann, nennt Abraham den reichen Mann, der ihm am Ort ist, wo Hüllen und Zellenkrapper ist, wo das Feuer ihm die Lippe so macht, dass er sich wünscht, die werden gekühlt. Sagt Abraham zu ihm, mein Sohn. Das war auch ein Sohn von Abraham. Das war auch einer vom Volk Israel. Das war auch einer, der eigentlich dazugehört hat. Aber er hat nicht so gelebt. Er hat nicht sich vor der Not verschlossen vom Lazarus. In seinem Leben hat sich das nicht gezeigt. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir uns nicht darauf verlassen, dass irgendwo bei mir, ich weiß nicht, in meiner alten Bibel, es ist jetzt wieder unten im Büro, steht vorne drin das Datum und nachher Benjamin hat sein Leben Jesus übergeben. So in dem Stil. Und nachher eine Unterschrift. Verlass dich nicht nur auf den Zettel oder auf die Bibel, wo das drin steht, sondern gang jetzt mit Jesus. Wenn du mal zu Jesus umgekehrt bist, dann bist du ein Kind von Gott geworden. Aber lebe jetzt auch mit ihm. Da heisst es, die Bäume, die nicht Frucht bringen, werden ins Feuer geworfen. Jesus sagt, die nicht in ihm bleiben, können keine Frucht bringen. Die erleben keine Veränderung, wenn du nicht in Jesus bleibst. Und entscheidend ist nicht nur deine Umkehr zu Jesus, sondern dass du bei ihm bleibst und man die Umkehr in deinem Leben sieht. Das kannst du nicht machen. Du kannst jetzt nicht gehen, irgendwelche, die Blümchen sind übrigens echt. Aber wir haben manchmal auch nicht so echte. Und du kannst nicht unechte Früchte machen in deinem Leben. Das ist nicht das, was der Johannes meint, dass du jetzt gehst, Früchte basteln. Und so oft machen wir das. Ein Christ macht das und das und das und das. Wir tun mal äußerlich Früchte basteln. Äußerlich es so machen, dass es gut aussieht. Aber Johannes sagt, bringt Früchte von der Umkehr. Kehrt um. Dort, wo du merkst, das sind eigentlich nur gebastelte Früchte. Dort kehr um. Entsetz dich nicht drüber. Mach keinen Aufstand, sondern kehr einfach um. Und sag, Jesus, ich will umkehren. Ich brauche dich. Du musst da reinkommen. Da wirkt noch ich. Da bin ich selber am Wirken. Da bin ich nicht wirklich umgekehrt. Und verstehe mich richtig. Jesus ruft, der Paulus ruft immer wieder Leute, die eigentlich zu einer Gemeinde gehören, zur Umkehr auf. Die eigentlich ihr Leben mal Jesus gegeben haben, zur Umkehr auf. Dass sie jetzt wieder mit ihm leben, bei ihm bleiben. Das muss bei dir keinen Krampf auslösen. Sondern nur Kapitulation. Zum sagen, Jesus, da hast du mich. Da hast du meinen Bereich, wo ich auch gut darauf aufpasse, dass er niemand sieht. Komm bitte in mein Leben und walz den Blatt. Nimm das weg, mach mich weiss. Und dann hilf mir, Früchte von der Umkehr heisst auch, hilf mir jetzt auf dem gehen. Nicht nur immer sagen, ja, es tut mir leid, mach mich weiss. Sondern hilf mir jetzt mit der Kraft vom Heiligen Geist auf dem neuen Weg zu gehen. Wir haben gestern einen Film geschaut mit den Teenager. Und dort ist ein Mann drin vorgekommen, der eigentlich sich darüber identifiziert hat, dass er Trainer ist. Er ist Trainer, aber er hat seine Mannschaft verloren, die sind alle weggezügelt. Und jetzt? Über was identifiziert er sich? Wer ist er jetzt? Und dann begegnet er einem, der durch Diabetes sein Augenlicht verloren hat. Ganz viel verloren hat. Und sagt, der sagt, ich habe alles verloren. Meine Identität ist Jesus. Jesus ist mein Alles. Und er sagt sogar so, er sagt sogar, Gott hat mir mein Augenlicht genommen, damit ich mich ganz an ihn hänge. Damit ich kann sehen, dass meine Identität in ihm ist. Und der Mann, der im Bett liegt, fragt dann den anderen, wer bist du? Und er fängt an aufzählen. Also eben zuerst bin ich vielleicht noch Trainer, falls meine Mannschaft nicht davonläuft. Dann bin ich, ich bin auch noch Geschichtslehrer. Und sagt zu ihm, und wenn das weggeht, was bist du dann? Okay, dann bin ich Familienvater und Ehemann. Gut, wir hoffen es nicht, dass es weggeht. Aber falls es weggeht, was bist du dann? Er sagt dann noch, ich bin weißer Amerikaner. Frag mich nicht, was ihm das bedeutet. Aber es gibt auch Leute, die dann sagen, ich bin Schweizer. Und der Schwarze im Bett lächelt dann nur so vor sich hin. Und sagt, und jetzt, wer bist du? Wer bist du, wenn auch das weggehen würde? Wer bist du? Und dann irgendwann sagt er, ich bin auch noch Christ. Okay, aha, du bist auch noch Christ. Und wieso kommt das so weit unten? Was würdest du zuerst aufzählen, wenn man dich fragen, wer du bist? Hey, kehr von, häng dein Herz nicht mehr an all die Sachen, die du zuallererst aufzählst. Kehr um. Bring Frucht von der Umkehr und such deine Identität wieder in Jesus. Ich ertappe mich selber dabei, wenn ich oft schnell sage, ich bin Pastor. Bin das ich? Ist das das, was mich ausmacht? Was bin ich dann, wenn ich das mal nicht mehr bin? Wenn sie mich mal wie meine alten Kollegen nicht mehr einladen zum Predigen, was bin ich dann? Verliere ich dann meine Identität? Ganz viele haben dann Mühe mit dem, wenn sie nicht mehr eingeladen werden. Das könnte ein Hinweis darauf sein, dass du merkst, oh hoppla, was macht meine Identität aus? Ich musste zu mir sagen, zu mir selber, hey Jesus, du, sie nehmen mir hoffentlich nicht alles, aber auch wenn sie mir alles nehmen, ich will mich an dir heben. Ich will mich an dir heben. Du bist meine Identität. Und ich will so umkehren, dass ich mein Herz an gar nichts mehr anders hänge. Dass das alles Dekoration ist in meinem Leben. Eine Rolle, eine momentane Aufgabe. Aber nicht das, was meinen Wert definiert. Die Pharisäer haben sich definiert über ihre Abstammung. Über was definierst du dich? Bist du bereit, das bei Jesus loszulassen und zu sagen, ja, das ist im Moment, das hast du mir gegeben. Mein schönes Auto, das ich fahre, hast du mir gegeben. Aber das identifiziert mich nicht. Selbst wenn das auch abliegt, das sollte zwar noch lange heben, aber auch wenn es auch abliegt, es macht nicht meinen Wert aus. Vielleicht identifizierst du dich auch über Sachen, die du gerne hättest und noch nicht hast. Und das Gefühl hast, das musst du unbedingt haben. Dein Wert definiert sich nicht über das, wo du das Gefühl hast, musst du unbedingt haben. Du bist auch wertvoll, wenn du das noch nicht hast. Wenn du noch nicht den Beruf erreicht hast, den du gerne hättest. Wenn du noch nicht eine Familie, ein Kind und ein Familienhäuschen hast, wie mein Kollege mal gesagt hat. Definier dich auch nicht über das, was du noch nicht hast. Sondern such deine Identität allein und kehr dort um, wo du merkst, du hast dich über anders definiert. Und komm zu Jesus. Und die letzten Verse, die auf Jesus hindeutet, werde ich noch lesen zum Schluss. Ich taufe euch mit Wasser zur Umkehr. Der aber nach mir kommt, ist stärker als ich. Mir steht es nicht zu, ihm die Schuhe zu tragen. Er wird euch mit Heiligem Geist und mit Feuer taufen. In seiner Hand ist die Wurfschaufel und er wird seine Tenne säubern. Seinen Weizen wird er in die Scheune einbringen. Die Spreu aber wird er in unauslöschlichem Feuer verbrennen. Jesus will dich mit Heiligem Geist taufen. Er will dich ganz wieder neu füllen. Und durch den Heiligen Geist hast du Kraft, um wirklich nach der Umkehr nicht wieder zurückzukehren, sondern weiter zu gehen. so wie du umgekehrt bist. Und wenn du umkehrst, wieder aufstehen und sagen, Herr, reinige mich. Und durch den Heiligen Geist du Kraft, auf einen neuen Weg zu gehen. Er wird dich, wenn du noch nie dein Leben Jesus gibst, wird er dich zur Umkehr führen. Und wenn du umgekehrt bist, wird er dich füllen mit Heiligem Geist. Und wenn du merkst, du gehörst zu denen, wo die Liebe erkaltet ist, wo die Liebe nicht mehr so heiß ist, dann wird er dir helfen zum Umkehren und dich ganz neu füllen mit deinem Heiligen Geist. Dann wird er dich befreien von all dem, was dich abkühlt, wenn du dein Herz dran hängst. Von all dem, wo du dich darüber identifizierst, wo dir so wichtig ist. Er wird dir helfen, von dem umzukehren, dass du es loslassen kannst bei Jesus und sagen, es gehört dir. Von heute an definiere ich mich nicht mehr über das. Ich definiere mich darüber, dass ich durch dich, Herr Jesus, gereinigt sein. Und weil ich dich aufgenommen habe, ein Kind sein vom Vater. Es gibt ein Lied, das heisst, du sagst mir, wer ich wirklich bin. Es ist eine Übersetzung von einem englischen Lied. Du sagst mir, wer ich wirklich bin. Ich bin ein Kind von Gott. Und lebe als Kind. Im Epheser heisst es, dass wir als geliebte Kinder Nachahmer sein von Gott. Jetzt die Früchte bringen von der Umkehr und das Leben. Ich bitte dich, frag dich, wo Jesus will, dass du umkehrst. Dass du Früchte von der Umkehr bringst. Dass die Umkehr sich wirklich zeigt. Dass du dich nicht mehr über irgendetwas anderes definierst, als über, dass du zu Jesus gehörst. Und dann mit ihm gehst. Dass man dann sehen darf, du gehst jetzt mit ihm. Dass du dann nachher nicht mehr darauf stolz bist, auf all das, wo du bist, durch Abstammung. Dass du nicht mehr stolz bist, Schweizer sein, sondern höchstens dankbar. Dass du nicht mehr stolz bist auf all das, was du erreicht bist, sondern siehst, Gott hat es möglich gemacht durch die Gaben, die er dir gegeben hat. Dass du allein, wer sich rühme, der rühme sich des Herrn, dass du allein dich auf Jesus verlässt. Möge der Herr schenken, dass wir den Raum, die Zeit von der Buße, von der Umkehr noch nutzen, um selber wirklich alles wegräumen. Und manchmal schleicht sich auch etwas ein, irgend so einen blöden Kieselstein vom Stolz, der sich einschlicht in dein Leben. Von der Angst, wie wir gehört haben. Leg die Angst Gott hin und vertraue wieder. Du Buße, dass du nicht vertraut hast. Dass du gewackelige Knie bekommen hast, wie die Jünger im Sturm. Kehr um. Lass dir das zeigen, kehr um. Und lass dich brauchen. Lass dir die Augen öffnen, dass du siehst, das Himmelreich ist nachgekommen. Dass du noch viel eine Gelegenheit gibst zur Buße. Lass dich führen, wo du etwas sagen sollst und wo du im rechten Moment eben mal nicht sagen sollst, mal sollst schweigen, mal nicht mitspotten, mal nicht mitmachen. Lass dich führen, dass du kannst, wie der Johannes der Täufer, ein vielleicht schräger, aber ein klarer Hinweis sein, auf Jesus sein. Ich will noch beten. Vater im Himmel, du siehst, wo ich mich auf irgendetwas verlassen habe, das eigentlich nicht hebt. Wo ich meine Identität abgestützt habe, vielleicht auf meine Verwandten, die so fest dir nachgefolgt sind. Herr, ich will das alles loslassen bei dir. Herr, ich will dich bitten, dass du mir zeigst, wer ich wirklich bin. Nämlich durch dich, durch deine Gnade, dürfen wir deine Kinder sein. Und ich bitte dich, dass die das noch nicht sind, dürfen umkehren und Kind von dir werden. Aber ich bitte dich auch für die, wo die Liebe ihnen lauwarm bis kalt geworden ist, dass sie wieder ganz sich dir hingeben. Dass sie alles, was sie abgekühlt hat, alles, was sie in ihrer Identität darüber definiert haben, bei dir hinlegen. Und jetzt allein sich auf dich abstützen. Du die einzige Sicherheit bist. Ja, Herr, und dann sind wir frei. Und ich glaube, dass du dann auch kannst Glaube in uns freisetzen, wo Berge versetzen kann, wo wieder glauben kann, dass ganz Chur, dass du dir wünschst, dass ganz Chur, ganz Graubünden, die ganze Schweiz, die ganze Welt, alle zu dir findet. Herr, lass es wieder so von dir reden. Lass es wieder so Hinweis sein auf dich. Ich bitte dich im Namen Jesu, fülle uns mit deinem Geist. Räum du alles weg, was dein Geist gedämpft hat. Vergib uns, wo unsere Worte, dein Geist gehindert hat, gedämpft haben. Hilf, dass wir das sagen, was Kraft hat von dir. Im Namen Jesu, räum du auf in unserem Leben. Zeig uns, wo wir umkehren sollen und hilf uns dann, auf die Früchte zu bringen und den Weg zu gehen, wo du uns führst, durch die Kraft von deinem Geist. Im Namen Jesu. Amen.